Hallo und herzlich willkommen in unserem Familiennest, dem Elternpodcast, in dem wir gemeinsam mit euch in Liebe wachsen möchten. Mein Name ist Patricia.
Und ich bin Barbara.
Schön, dass ihr da seid. Hallo, liebe Barbara.
Hallo, Patricia.
Und hallo da draußen. Wir freuen uns, wieder mit euch hier zu sein und wir bedanken uns jetzt schon für eure Ohren, die uns wieder zuhören zum heutigen Podcast-Gespräch. Zuallererst ein großes Dankeschön an all jene, die uns via Ko-fi zu Cafés eingeladen haben oder das weiterhin tun. Das ist weiterhin eine große Wertschätzung und wir schicken wirklich diese WhatsApp-Bilder hin und her, wenn wir sie entdecken. Dann zeigen wir uns gegenseitig, schau mal, wir haben was bekommen. Wir sind auf einen Kaffee eingeladen worden. Also vielen Dank dafür und danke auch für eure Rückmeldungen, die immer mehr werden auch zu unseren Themen. Und das ist sehr schön.
Genau, das finde ich auch sehr schön. Die Rückmeldungen und auch das Danke via Ko-fi, falls ihr uns unterstützen möchtet. Wir stellen euch alles in die Shownotes, den Link, wo ihr direkt zu Ko-fi kommt.
Das ist schon schön und spannend, also jetzt so nach 2 Jahren Podcast haben wir bemerkt, es braucht jetzt so diesen nächsten Schritt und deswegen gehen wir da jetzt auch sehr aktiv an eure Ohren und sagen, wir freuen uns und bitten um Unterstützung. Die kann ja in vieler Weise kommen, einerseits durch Themeninputs, durch Rückmeldungen, die uns supporten, durchs Teilen, durchs Empfehlen via Status, Social Media oder einfach durch mündliche Empfehlungen an andere Eltern oder andere interessierte Personen und eben auch durch einen direkten Würdigungsbeitrag, jetzt momentan eben über Ko-fi und so werden wir gemeinsam weiter wachsen können.
Genau. Und es ist eine super Überleitung zu unserem heutigen Thema. Und zwar geht es bei uns ja darum, wie wir gemeinsam in Liebe wachsen. Und das betrifft eben vor allem uns. Und wir haben ja so in den letzten Podcast-Jahren gehen ganz viele Folgen darum, wie wir unsere Kinder begleiten können. Und jetzt merken wir gerade, dass der jetzige Schwerpunkt einfach darauf liegt, wie wir uns begleiten können und wie wir freundlich und fürsorglich zu uns sein können und wie wir in unsere Mitte kommen. Und das ist einfach gerade dran und ich finde das gerade auch wahnsinnig wichtig. Und genau darum soll es auch heute gehen, nämlich um unsere Autonomiephase. Nicht um die Autonomiephase unserer Kinder, sondern um unsere eigene Autonomiephase und warum die so wichtig ist und warum wir die durchaus leben dürfen und was es damit überhaupt auf sich hat.
Also wir haben ja schon darüber gesprochen, dass das eine Relevanz hat, auch sein eigenes Leben zu leben, auch andere Aspekte zu leben, als jetzt nur das Elternsein. Warum wir auch an diesem Hyperfokus des Elternseins irgendwie alle erschöpfen und verzweifeln. Und wir haben da jetzt auch die Hypothese mit hineingebracht, eigentlich so im Laufe der Entwicklung der Kinder haben auch wir Phasen, eben Autonomiephasen, die manchmal parallel mit den Kindern gehen oder manchmal auch im Vorklang oder Nachklang zu unseren Kindern, wo wir merken, ja, wir entwickeln und verändern uns auch als Menschen, als Personen und auch über diese Rolle hinaus. Und je nachdem, wo unser Kind steht oder je nachdem, wie lange wir auch schon im Job als Eltern sind, je nach diesem Stand der Dinge gilt es auch bei uns irgendwie, sich wieder autonomer zu machen oder wir brauchen auch noch einmal mehr Autonomie oder brauchen wieder einen anderen Fokus oder einen anderen Tritt im Leben. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, das auch am Schirm zu haben und da hinzuschauen. Und genau das wollen wir tun mit dieser Hypothese. Auch wir haben Autonomiephasen in unserer Entwicklung des Elternseins, aber auch des einfach Personseins. Denken, dass es eine Bedeutung hat, das auch sehr bewusst zu tun, weil das, was wir beobachten, das, was wir erleben, sind erschöpfte Eltern, sehr erschöpfte Eltern, die sich immer weiter und immer mehr erschöpfen. Wir beobachten sehr kindfokussiertes Familienleben, das ja auch so sein darf mitunter, beziehungsweise einfach auch eine Notwendigkeit hat, aber auch einen Ausgleich braucht. Und wir erleben Beziehungen, die kaputt gehen, Beziehungen, auch außerfamiliäre Beziehungen, die nicht mehr gelebt werden und viele, viele Eltern, die den Wunsch haben, selbstbestimmter wieder zu sein. Eltern, die zwar ihre Kinder lieben und sehr gerne und aus Überzeugung kindzentriert und auch bedürfnisorientiert agieren, aber die auch merken, eigentlich kennt mich mein Kind nur als Mama oder Papa. Mein Kind kennt mich haushaltsorganisierend, familienorganisierend, arbeitend, weil das wissen sie, dass ich arbeiten gehen möchte, muss, darf, wie auch immer. Aber eigentlich nie mal da sitzend und Zeitung lesend oder in der Badewanne liegend oder fernsehend oder einfach mal so dahin chillend. Und das macht vielen dann doch Gedanken, was leben wir da unseren Kindern vor? Und das entdecken wir beide ja auch immer mehr, nicht nur in der Praxis, sondern auch bei uns, gell?
Genau. Die Gedanken und gleichzeitig auch, dass wir merken, dass es sich nicht mehr stimmig anfühlt und dass wir dann eben auch gerade in diesen Autonomiephasen, die wir haben, vielleicht auch so einen inneren, wie so einen Trotz merken, sagt, aber wo bin ich geblieben? Oder das kann es ja wohl nicht sein, dass wir das ganze Wochenende so planen, dass es für euch gut ist und wir kommen irgendwie komplett zu kurz. Und das sind eben, glaube ich, für uns auch ganz wichtige Phasen, wo wir auch ein bisschen nachjustieren dürfen. Damit wir eben schauen, dass wir nicht zu kurz kommen. Wir haben ja schon eine ganz spannende Konstellation gerade, weil wir haben unfassbar viel Wissen in unserer Generation darüber, wie wir Kinder begleiten, wie wir achtsam mit ihnen sprechen und so weiter, wie sich das Selbstwertgefühl aufbaut und so. Und gleichzeitig, gerade dieses Wissen führt, glaube ich, ganz oft dazu, dass wir uns unfassbar erschöpfen, weil wir es halt so richtig machen wollen. Und beim richtig machen wollen vergessen wir komplett auf uns und dann leben wir im Endeffekt erst recht wieder vor, wie man sich aufgibt und wie man keine Grenzen setzt und so. Also es ist irgendwie so ein Knäuel, habe ich das Gefühl. Und ich möchte heute auch ein bisschen dazu beitragen, diesen Knoten ein bisschen zu lösen.
Oder auch wieder zu schauen, wo liegen denn auch die Unterschiede zu dem, wie haben wir noch vielleicht auch unsere Kinder erlebt, wie erleben es unsere Kinder heute. Ich denke auch, dass das mit der Wohlstandsgesellschaft zu tun hat. Wir haben irre viel trotzdem Ressourcen an den meisten Orten, beziehungsweise auch eine Priorisierung, die in die Richtung geht, dass ich dann trotzdem noch den letzten Hunderter irgendwo auspacke, den ich noch irgendwo finden kann, damit man dann noch einen Ausflug am Wochenende machen kann. Wir haben ein massives Überangebot auch an Familienausflugszielen. Es wird uns auch so vorgelebt, dass da viel passieren muss und viel sein soll und viel Action stattfinden soll und dass ein Zuhause-Sein mitunter einfach auch zu wenig ist oder zu wenig Angebot ist an die Kinder. Und darüber hinaus fokussieren wir eben dieses Familiensein und stellen gewisse andere Dinge, die vielleicht uns als Erwachsenen wertvoll oder wichtig wären, auch für unser Wohlbefinden, irgendwo auch in den Hintergrund. Weil ja, mir kann es auch Spaß machen, irgendwo Halligalli zu machen und Sommerrodelbahn zu machen oder irgendwo hinzugehen, wo es ein Angebot in diese Richtung gibt. Aber genauso schön ist es einfach mal einen Tag im Garten herum zu wuseln und zu kramanzen und es ist alles ganz still und ruhig. Und das, also ich meine, gut, ich habe den Vorteil, dass Zweiteres meinem Kind auch mehr entspricht, aber das ist ja nicht überall Ort so. Und somit stellt sich schon noch die Frage, in dieser Familienkonstellation nicht nur, was passt für die Kinder oder was passt für uns als Familie, sondern was ist für mich als erwachsene Person auch wichtig? Was soll da einfach auch Platz haben?
Und das ist ja auch wichtig. Ich meine, da haben wir ja, wenn wir so die Entwicklung anschauen, so wenn das Baby neu geboren ist und das erste Jahr oder von mir aus die ersten 2 Jahre, da ist es ja auch sehr gut und richtig und wichtig, dass wir uns zu einem großen Teil hinten anstellen und dass wir für dieses Baby da sind, dass wir Bedürfnisse erfüllen, dass wir prompt und zuverlässig reagieren, wie das immer so schön in der Fachliteratur heißt, damit wir dem Baby ganz viel Sicherheit geben und das Baby das Gefühl hat, es kommt in eine sichere Welt und meine Bedürfnisse werden gehört und so und das so viel. Da ist einfach so viel da und sie brauchen uns ja auch so wahnsinnig viel in dieser ersten Zeit. Und das ist ja eh auch oft eine Zeit, das empfinden wir oft gar nicht so, als wir geben uns jetzt her. Weil da sind wir irgendwie neu in dem und das Baby ist da und es ist so ganz klar für viele, dass sie jetzt einfach für dieses Baby da sind. Ich weiß noch, also ich hatte das im Krankenhaus, meine ältere Tochter musste einen Tag in diesen UV-Inkubator, wie auch immer der heißt. Und ich weiß noch, dass ich das so arg fand, da jetzt nicht für sie da sein zu können und nicht neben ihr sein zu können. Ich meine, da war sie irgendwie 24 Stunden auf der Welt und schon war das so, dieses Band einfach so da. Und ich finde das dann so wichtig, dass das aber irgendwann dann auch wieder mal gehen darf oder anders werden darf. Dass wir dann irgendwann auch anfangen, wieder auf uns zu hören und dass wir auch sein dürfen in dem Ganzen. Und dass wir nicht alles immer nur auf das Kind ausrichten und unsere Bedürfnisse die ganze Zeit hinten anstellen, damit wir so gut für unser Kind da sein können. Weil das wird dann irgendwann extrem anstrengend, erschöpfend und auch nicht gut für unsere Kinder, wage ich mich jetzt mal so in den Raum zu stellen, weil die ja auch, was lernen die? Die lernen, es ist ganz normal, dass alle meine Bedürfnisse ständig sofort erfüllt werden, dass sich andere Menschen aufopfern dafür, dass es mir gut geht. Also das sind ja auch, wollen wir das unseren Kindern mitgeben? Ist das dann wirklich der Mehrwert?
Das ist ja auch das Bild der guten Mutter.
Ja.
Das Bild des guten Vaters, das ist gerade alles ein bisschen in Krise. Das
wandelt sich gerade ganz viel,
beziehungsweise findet sich, da ist auch viel Druck drauf, viel Überforderung drauf, aber einfach auch noch nicht so thematisiert. Bleiben wir mal kurz beim Bild der guten Mutter. Jetzt auch so in diesen Zeiten, wo Mutter- und Vatertag stattfindet, aber wenn man so auch über Social Media diese Dankesbotschaften liest, worum geht's? Dieses, du warst immer für dich da. Für uns da. Warte mal, du wärst immer für dich da, wäre mal was Neues.
Stimmt allerdings. Ja. Danke, dass du immer für dich da warst.
Das wäre doch schön. Das wäre schön, also wenn unsere Kinder das so verstehen, dass sie sich dafür bedanken können, dass wir für uns selber da waren, aber auch für sie, dann ist das das, worauf wir hinaus wollen, oder? Aber im Endeffekt, was wird belobigt oder was wird als gute Mutter verstanden? Jemand, der aufopfernd ist, der immer da ist. Und ich denke, wenn wir an unsere Kinder gebunden sind und uns in der Verantwortung fühlen, so wie es die allermeisten Eltern da draußen tun, dann lassen wir ja ohnehin alles stehen und liegen, um für sie da zu sein, wenn es wirklich notwendig ist. Aber dieses Bild hat halt auch irgendwo einschleichen lassen, dass wir glauben, nur für unsere Kinder da sein zu müssen. Oder auch dieses immer dann, wenn nicht Arbeit ist, dann sind die Kinder dran. Mhm. Und es ist in Schieflage geraten, dass es da vielleicht auch noch ein Ich gibt. Aber es ist so, wie du sagst, dieses erste Jahr, da sind wir noch in keiner Autonomiephase. Unsere Kinder auch nicht, sondern da geht es ums Kennenlernen, da geht es ums Binden, da geht es um alles aufsaugen und genießen, weil alles so schnell geht. Nicht umsonst heißt es irgendwie auch so küchenpsychologiemäßig oder Oma-Weisheiten-mäßig, das erste Jahr gehört dem Kind. Und da braucht es einfach auch ganz viel. Auch unser Eltern hineinwachsen ist da gerade dran. Das heißt, die wenigsten haben da diesen Autonomiedrang, sondern der kommt dann eben mit der Zeit. Ich meine, was schon relativ schnell dazu kommen kann, ist, dass der Wunsch nach Schlaf da ist oder dass man merken, puh, das ist jetzt wirklich anstrengend und ich würde gerne einfach mal in Ruhe duschen. Und da braucht es sehr, sehr gute, helfende Hände einfach auch. Beziehung, die vielleicht über diese Dreierkonstellation hinausgehen, über die kleine Familie, damit die Grundbedürfnisse von Eltern einfach auch gut bedient werden können. Danach schaut es aber schon anders aus, ne? Also wenn die Kinder so ihre ersten Autonomiephasen haben und die so ein bisschen hinaustreten auch und mehr Bezugspersonen in ihrem Leben auch akzeptieren oder auch Interesse daran haben an anderen Bezugspersonen, wäre auch so unsere zweite oder unsere erste Autonomiephase, wo es auch wieder darum geht zu schauen, okay, wenn jetzt einmal alles irgendwie am Boden angekommen ist, wie wollen wir jetzt weiter tun? Was gibt es denn eigentlich da draußen noch? Das ist so wie ein wieder aus der Höhle des Familienwerdens kraxeln ist. Und das ist schon der erste wichtige Schritt, den ich glaube, den wir auch fokussieren oder bewusst machen dürfen. Was kommt denn jetzt dann doch wieder dran? Mhm. An kleinen Autonomiemomenten oder an anderen Lebensbereichen, die wichtig sein dürfen.
Mhm. Ich erlebe das oft bei Mamas, die stillen, dass das oft schon mal so die erste Frage ist, so wann darf ich eigentlich abstillen? Wann will ich abstillen? Wann fühlt sich das für mich nicht mehr richtig an? Und darf ich das dann? Darf ich dann abstillen, nur weil es sich für mich nicht mehr richtig anfühlt? Oder gebe ich meinem Kind das, solange mein Kind das möchte? Also das erlebe ich ganz oft schon so als Frage so, warte mal, wo bin ich eigentlich und ist das okay, mein Bedürfnis da jetzt über das Bedürfnis meines Kindes zu stellen? Das, was ich jetzt eineinhalb Jahre, wie lange auch immer, umgekehrt gemacht habe. Oder auch das Schlafen, ne? Wie lange möchte ich, dass mein Kind da so neben mir schläft? Wie lange fühlt sich das für mich richtig an? Und das sind alles so Dinge, auf die es ja auch keine allgemeingültige Antwort gibt, weil das eben so individuell ist und weil es so drauf ankommt, wie sich es für mich gut anfühlt. Aber selbst wenn ich jetzt das Gefühl hatte, ich schlafe überhaupt nicht gut, wenn dieses Kind so nah an mir dran liegt, wie lange gehe ich dann über mich drüber, weil ich das für mein Kind möchte? Und wann ist der Punkt, wo ich sage, nein, das gestehe ich mir jetzt zu, dass ich, weiß ich, zumindest jede zweite Nacht irgendwie mal ein paar Stunden für mich einen guten Schlaf hole?
Das hat ja auch mit diesem Bild der guten Mutter oder der guten Eltern zu tun, das ja auch suggeriert wurde, wenn du dann zu dir Ja sagst und ein Stück weit zu dem, was bisher war oder zu dem Bedürfnis deines Kindes Nein sagst, dann bist du kein guter Elternteil mehr.
Mhm.
Und ich denke, und das ist ja emotional sehr stark auch behaftet, ne? Tue ich meinem Kind da jetzt etwas an, wenn ich sage, du bist jetzt gerade nicht dran, sondern jetzt bin ich dran und ich möchte jetzt gerade mich lieber mit wem anderen treffen, auch wenn du gerade traurig bist, dass ich jetzt gehe und gerade nicht für dich da bin.
Das ist auch so ein Punkt, genau. Mhm.
Der ist hoch belastet bei der Arbeit, tun wir uns in gewisser Weise noch leichter, weil wir ihnen dann eben sagen können oder beziehungsweise die existenzielle Not irgendwie auch erklären, dass das notwendig ist. Aber überall da, wo es um Zeit für mich geht oder um freundschaftliche Beziehungen geht oder Sport geht, da kommt eben dieses hoch Emotionalisierte auch dazu, weswegen wir uns dann so schwer tun, da auch mal Nein zu unseren Kindern zu sagen. Und es ist schon wichtig, dass eine Balance hat. Sie sollen uns ja erreichen können. Wir haben sie ja auch dafür, dass wir mit ihnen in Beziehung sind. Es ist auch wichtig, dass sie sich gehört fühlen, wenn es ihnen mal schlecht geht. Also es ist ein ständiges Abwiegen auch unsererseits. Und dennoch ist es so wichtig zu schauen, zu welcher Phase und wann nehme ich mir welche Autonomie auch wieder zurück und beantworte auch meinem Kind immer wieder diese Frage, welcher Teil meines Lebens oder meines Körpers oder meiner Zeit gehört dir und was gehört mir?
Und was darf ich dir zumuten? Was geht schon? Wo kann ich mir vielleicht schon einen Freiraum nehmen? Das ist ja ganz spannend, weil bei unseren Kindern sind die Autonomiephasen ja auch oft ganz oft Phasen, wo halt etwas Neues ansteht. Und gerade wenn es dann so reibt und schwierig wird, dann sind das oft so Dinge, die, also das reibt kurz vorher, bevor was Neues aufgeht und bevor etwas Neues kommen darf. Und oft sind das auch so Sachen, das reibt, weil wir vielleicht noch zu wenig Autonomie geben für das, was sie schon eigentlich wollen oder können. Ja, so zum Beispiel Schulalter, Wackelzahn, Pubertät, so dieses ich will aber das und das schon alleine und wir klammern vielleicht noch und sagen, nein, das geht nicht. Und das kann man jetzt genauso umlegen. Ja? Vielleicht ist bei uns die Autonomiephase auch immer so dieses Aufbäumen, dieses Zeichen, warte mal, da ist mehr Freiheit drinnen. Ich brauche jetzt schon ein bisschen mehr Freiheit. Und man muss ja da nicht immer gleich alles umkrempeln. Es reicht ja vielleicht, sich ganz in kleinen Stufen ein bisschen mehr Freiheit zu geben. Aber dass das so dieses Gefühl ist, jetzt steht das Nächste an, jetzt steht der nächste Schritt an, jetzt kann ich einen Schritt weitergehen und mir wieder diese Autonomie wieder schenken, wieder zurückholen. Wir alle brauchen Autonomie. Wir gehen ja komplett ein, wenn wir uns ständig einen oder zwei oder drei oder vier anderen Wesen unterordnen, für die wir dann verantwortlich sind. Und das ist so ein Knochenjob, den wir da jeden Tag machen.
Mhm.
Also die Phase dann so mit zwei, drei, also wenn unsere Kinder auch in der Autonomiephase sind. Und die nächste Phase ist dann oft so das Schulalter, gell? Wenn die Kinder in die Schule kommen, das letzte Kindergartenjahr.
Ja, weil da einerseits bei Ihnen ein großer Umbruch passiert, Sie da viel autonomer werden mit der Wackelzahnpubertät, Sie sich auch irgendwo reiben an uns. Und auf der anderen Seite, also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich habe das auch als Einstieg in eine neue Ära erlebt.
Ja, absolut.
Jetzt kommen da so viele Fähigkeiten bei meinem Kind auch dazu. Sie möchte selbstständiger sein, sie kann sich auch sprachlich viel besser schon ausdrücken, sie kann emotional gewisse Dinge einfach auch besser bewältigen und halten, hat da mehr Kompetenzen. Und das hat sich so richtig, das war wie so eine Chance für mich, da kommt jetzt ganz viel dazu an Fähigkeiten bei ihr, jetzt kann ich auch wieder.
Mhm.
Und ich glaube, dass sie mich mitunter einfach auch ein bisschen pubertär erlebt hat in dieser Phase, wo sie noch gar nicht so pubertär war. Aber ich sehe das jetzt ein bisschen als Vorleistung. Ich denke mal, ich bin halt jetzt, also so zwischen 6 und 10, habe ich meine Pubertätsphase, was sie betrifft. Und danach darf dann sie, muss ich dann auch aushalten. Aber das ist ganz spannend, wie das dann so auch gespiegelt wird oder wie sie mir auch mitunter mitteilt, in Phasen, wo sie gerne mehr von mir hätte, als ich bereit bin zu geben oder wo ich finde, sehr authentisch gebe, aber sie hätte halt gerne mehr Steuerung, also sie würde halt gern mehr ihren Willen durchsetzen, kommt dann das emotionale Totschlagargument für die Mama, dieses, du bist nicht mehr meine alte Mama, ich will meine alte Mama zurück, die hat sich viel besser um mich gekümmert, die wollte nie ihr eigenes Leben haben, die hat immer das gemacht, was ich wollte.
Und echt mal. Frechheit.
Eat this.
Wo kann man das reklamieren?
Ja. Und das ist emotional, trifft das natürlich auch einen Punkt, weil da haben sie uns natürlich auch irgendwo an einem haglichen Punkt. Wir wollen ihnen fürsorgliche, kümmernde Mütter sein oder auch Väter sein, wollen ihnen dieses Bild auch vermitteln. Aber es spricht natürlich sehr viel Wahrheit und es ist ja auch so. Also wir versuchen das dann schon auch gemeinsam auf Metaebene zu bringen. In jüngeren Jahren brauchen sie auch viel mehr von uns oder sie haben gewisse Dinge auch noch nicht nachvollziehen oder verstehen können. Entwicklungspsychologisch gesehen haben wir ihnen da noch etwas anderes angeboten sozusagen. Und je älter sie werden, je autonomer sie von uns werden oder werden wollen, desto mehr autonom müssen oder dürfen ja auch wir werden. Weil das ist, sonst bleiben wir da irgendwo in diesem Raum sitzen, wo die Kinder nicht mehr drinnen sind, weil die sind ja schon einen Schritt weiter gegangen und wir sind dann die, die vielleicht nicht loslassen können oder die irgendwie keinen Tritt finden und die dann in eine Überfürsorge gehen oder die sich dann um Lebensbereiche der Kinder kümmern, die uns gar nicht mehr obliegt. Also sprich, wo wir dann vielleicht auch übergriffig sind, weil wir noch in einer alten Zeit sitzen und unseren Kindern alles geben wollen. Aber eigentlich, liebe Mama, lieber Papa, wäre Autonomie dran im Sinn von, was steht denn jetzt für mich als nächstes an? Mein Kind geht einen Schritt weiter und ich tue das auch und beschäftige mich auch wieder mehr mit meinem Leben als wie mit ihrem. Denn unsere Kinder gehören uns nicht und unser Leben, ihr Leben gehört uns nicht, sondern uns gehört unser eigenes Leben, Stück für Stück, immer, immer einen Schritt mehr wieder.
Ich kann mich noch so gut erinnern, ich hatte das bei meiner älteren Tochter, die ist jetzt gerade im Schulalter, 7 Jahre und sie hat jetzt so begonnen, auch mit dem Start in der Schule, dass sie mich am Nachmittag eigentlich nicht mehr braucht. Wir kommen heim und sie verzieht sich in ihr Zimmer und macht dort irgendwas oder, aber es ist nicht mehr so dieses Spielen und dieses, ich bin dann die ganze Zeit mit ihr oder sie trifft Freunde oder Freunde kommen zu uns. Und ich hatte das wirklich, dass ich mir dann so kurz gedacht habe, ist das okay? Darf ich das? Bin ich noch richtig unter Anführungszeichen Mama, wenn ich da so wenig gebraucht werde oder so wenig drinnen bin, da habe ich gedacht, das ist spannend, das ist so spannend, dass man sich das fragt, anstatt sich einfach zu freuen, dass man jetzt wieder ein bisschen mehr Luft hat, dass dann sofort irgendwie kommt, so, ist das jetzt eh richtig, darf das sein, weil ist das eh okay, dass sie jetzt so ihre Freunde hat und sich alleine beschäftigt, ja, das kann ich mich noch gut erinnern.
Und für das Kind, das noch andere Bedürfnisse hatte, hätte es ja da auch einen anderen Teil der Mama gebraucht oder dich in einer anderen Rolle gebraucht. Aber das verändert sich eben. Das verändert sich mit ihren Phasen und dadurch auch für uns. Und es darf auch so sein. Und gerade wenn, du hast jetzt das Alter nochmal angesprochen, so mit dem Schuleintritt, dann mit 7 Jahren wird die Identitätsfindung bei den Kindern so relevant. Die Persönlichkeitsentwicklung, herauszufinden, was mag ich nicht, was sind meine Hobbys, was ist meines? Da hänge ich nicht mehr nur bei Mama und Papa quasi mit drinnen, sondern ich fange an, mich auch einfach mehr im Außen und an FreundInnen und zu orientieren. Und gerade in dieser Phase ist es so wichtig auch, dass wir nicht nur stehen und quasi für die Kinder da sind und da und dort quasi mitleben, sondern ihnen auch vorleben, was ist denn meines? Weil darüber können sie auch herausfinden, was Mama und Papa leben könnte, zu mir auch passen oder ist es was anderes. Es ist auch so ein normal, sein eigenes Ding zu machen und zu finden. Und ich glaube, dass das sehr wichtig ist und dass wir das tendenziell mitunter aber sehr spät erst anfangen oder auch dann erst anfangen, wenn die Kinder uns schon voll wegstoßen. Ne, das hat einen Grund, warum viele auch in der Pubertät sich sehr, sehr abreiben müssen an uns und so quasi jetzt lasst mich in Ruhe, macht euer eigenes Ding, damit ich meines machen kann. Also das ist nicht Sinn der Sache, das Leben auf Dauer gemeinsam zu gestalten, sondern Autonomie oder die Abnabelung unter Anführungszeichen beginnt eigentlich mit der Geburt. Und so im ersten Jahr können wir uns das so schwer vorstellen. Eh klar, da geht es ums Versorgen, da geht es um die Bindung. Aber spätestens nach den ersten 1 bis 2 Jahren ist die Autonomieentwicklung eigentlich das große Ziel, das Selbstständigwerden das große Ziel, das sich selber finden und in ein eigenes Leben gehen. Bei aller Schönheit dessen, was man zusammenlebt, ist das da total wichtig und bei uns eben parallel auch.
Das ist nämlich so schön, dass man eigentlich sagen kann, diese ganzen Phasen, die wir hier haben bei den Kindern, die durchlaufen wir parallel mit ihnen. Diese erste Autonomiephase bei den Kindern so mit 2, 3, wo es dann auch bei uns das erste Mal mal wieder die Autonomie anklopft und vielleicht wieder andere Freiheiten da sind. Ehrlicherweise manchmal auch aus der Notwendigkeit. Also mein Jüngerer ist gerade voll in der Autonomiephase. Es ist so anstrengend. Wenn ich da überhaupt nicht meine Autonomie leben würde oder mal sagen würde, kannst du oder du kurz übernehmen, ich würde komplett durchdrehen. Also es ist auch manchmal ein bisschen der Überlebensinstinkt, der uns dann dazu bringt, ein bisschen in die Autonomie zu gehen. In die eigene nämlich. Und dann durchlaufen wir so, also das ist mal so die erste Autonomiephase, also dieses erste Mal wieder ein bisschen autonom werden, ein bisschen wieder meinen Freiraum vielleicht haben. Da kommt dann vielleicht diese Möglichkeit auch mal wieder als Paar vielleicht mehr gemeinsam zu machen, weil das Kind vielleicht schon bei Oma und Opa bleiben kann oder bei wem auch immer oder mit FreundInnen etwas zu unternehmen, wieder am Abend mal wieder auszugehen oder so. Also ich habe jetzt letztens meinen FreundInnen geschrieben, ich bin jetzt wieder flexibel. Wir können jetzt auch wieder abends essen gehen zum Beispiel, weil durch das Stillen und so, und hat sich das so als Ritual etabliert, dass ich meine jüngere Tochter ins Bett bringe und sie besteht auch so drauf. Und es war wirklich, also ich muss gestehen, es ist immer noch so, dass wenn ich irgendwie eine Anfrage bekomme, sei es beruflich oder privat, dass ich als erstes mal in meinem Kalender schaue, okay, wie viele Abende wäre ich dann quasi in der Woche nicht da und ist das vertretbar? Oder geht das, oder kann ich mir da jetzt auch noch privat was ausmachen? Und das ist ja, glaube ich, auch gut so, dass man so ein bisschen diese Balance halt hält und trotzdem schaut, wie viel kann ich meinem Kind zumuten, so dass es aber trotzdem noch insgesamt gut ist. Nur wenn ich dann nie rauskomme, dann lernt das Kind ja auch nicht ohne mich halt jetzt in meinem Fall zum Beispiel mit dem Papa einzuschlafen. Oder eben, also weißt du, wenn ich das nie mache, wenn ich das nie versuche, dann findet das ja auch nicht statt. Und dann bin ich immer diese Person, die das Kind braucht. Und dann kann ich mit 4, 5 Jahren noch nicht abends mich mit irgendjemandem treffen. 4, 5 Jahre lang, weil ich diese Person bin, die das Kind braucht. Und das macht ja dann auch was mit mir.
Und jetzt kennen wir beide ja auch Menschen und Personen, bei denen sind es nicht 4, 5 Jahre, bei denen sind das 14, 15. Mhm. Und da möchte ich jetzt gar nicht so tun, als würde das jede Person brauchen, weil manche brauchen es einfach nicht. Ne? Oder manche sind halt einfach auch glücklich, wenn sie jeden Abend irgendwie kuscheln als Familie verbringen. Sondern es geht eben darum zu schauen, was ist es für mich, was ist in meinem Leben noch wichtig. Und diese, so wie du schon gesagt hast, diese Balance zu halten. Weil im Endeffekt wäre es ja auch, wenn wir zu wenig autonom sind, dann kämpfen wir, auch wir Erwachsene. Dann kämpfen wir um unsere Autonomie und dann müssen wir uns so viel wie möglich vielleicht auch bei unseren Kindern abnabeln. Ja. Und dann kippt es aber auch, weil wenn alles seinen Platz hat, dann bin ich ja auch gerne zu Hause, dann bin ich ja nicht im Mangel, wenn ich mit meinem Kind bin. Und dann habe ich auch nicht das Gefühl, ich verpasse da draußen gerade etwas.
Ja.
Und ich denke, das sollte das Ziel oder das darf das Ziel sein, dass wir da und dort nicht das Gefühl haben, ich muss um irgendwas kämpfen oder ich bin in irgendeinem Mangel, sondern dass alles seine Berechtigung hat und alles seinen Platz hat.
Genau.
Und das ist total wichtig, weil wenn wir entspannte Eltern sein möchten, zumindest über die meisten Phasen des Tages, irgendwo kann es immer kippen, ist eh normal, aber grundsätzlich, also so die Basis eine gewisse Entspanntheit haben soll, dann ist es wichtig, bei uns zu sein und bei uns sind wir dann, wenn wir ein autonomes Leben auch führen können in verschiedensten Bereichen. Und da geht es nicht nur um, kann ich arbeiten und kann ich Familie, sondern da gibt es ja mehr Autonomiebereiche auch. Ne? Sind es jetzt Finanzen, kann ich da einfach auch für mich sorgen? Bin ich da unabhängig oder habe ich es mir zumindest gut ausgemacht, dass das alles irgendwo auch eine gewisse Ruhe hat? Es gibt den Haushaltsbereich, der vielleicht phasenweise nicht wichtig ist, aber dann schon wieder wichtig ist. Da gibt es ja auch so dogmatische Sprüche, die uns etwas eintrichtern, wie gute Mütter haben schmutzige Böden, aber glückliche Kinder. Ja, aber was ist, wenn bei mir jetzt diese Phase angekommen ist, wo mir das nicht mehr egal ist, wo mir das wichtig ist, dass ich da autonome Entscheidungen treffen kann, dass mir das jetzt einfach gerade wichtiger wird. Ich habe jahrelang, also ich bin Mama Marke, das Kind isst Couscous oder Reis, also irgendwas schön Klebriges, der Boden ist voll davon und in ihren Autonomiephasen wurde natürlich auch immer selber gegessen, also habe ich mich verabschiedet von Sauber und dem Wert der Autonomie mehr Raum gegeben und dann haben wir das alles genauso liegen gelassen, sind am Spielplatz, weil wenn du dann nach 2 Stunden zurückkommst, ist es so eingetrocknet, dass du super einstaubsaugen kannst. Also sowas war mir immer total egal. Eine ganz klare Priorisierung, was ist mir da jetzt wichtig und wovon verabschiede ich mich? Aber jetzt, vielleicht hängt es auch am voranschreitenden Alter, also es ist nach 35, ist nicht mehr vor 35. Ich halte das nicht mehr aus, ich will, dass es sauber ist bei mir, so gut wie es halt nur geht. Und dann, ja, gibt es immer wieder auch die Botschaft an mein Kind, das heißt, nein, ich mag jetzt gerade nichts mit dir machen, weil ich will das jetzt vorher fertig machen. Mhm. Und jetzt trifft das aber auch auf eine Phase oder auf eine Entwicklungsphase, wo ich dann nicht das schreiende Kind am Staubsauger hängen habe, sondern das Kind das auch mal kurz aushaltet. Und das ist so ein, finde ich, so ein ständiges Erschnüffeln einfach auch. Wo mache ich mir mein Leben schwerer? Oder was ist jetzt gerade für mich wirklich so wichtig, dass ich das auch positioniere? Oder was verändert sich da auch bei mir? Und wo kommt dann wann auch wieder etwas dazu? Sodass es darum geht, einfach wirklich auch dieses Gefühl zu haben und haben zu können, ich als erwachsene Person entscheide, was jetzt gerade dran ist. Und ab einem gewissen Alter auch der Kinder ist es etwas Unvermeidbares eigentlich, dass es wieder dahin geht, oder?
Ja, damit es dir gut geht auch in deinem Familienleben und du dich auch wohlfühlst und auch deine Werte irgendwo hast, die da stattfinden dürfen. Als ich dir so zugehört habe, habe ich mir gedacht, ja, das ist doch absolut natürlich. Wir stellen das eine Zeit lang hinten an und das ist auch, also ohne das jetzt zu werten, aber jetzt aus meiner Sicht gut und richtig, dass wir das, was zumindest für uns geht, auch ein Stück weit hinten anstellen und dann ist halt der Boden dreckig, solange es für uns in Ordnung ist oder halbwegs in Ordnung ist, stellen wir das jetzt hinten an oder wir stellen die Wochenenden hinten an oder wir treffen uns jetzt nicht am Abend mit Freunden, wenn wir wissen, dass, weiß nicht, das Kind uns braucht zum Einschlafen und so. Das ist ja alles schön. Aber irgendwann regt sich halt in uns so eine Stimme, die sagt, jetzt irgendwie passt es nicht mehr. Und das geht dann eben eh oft parallel zu der Freiheit oder zu der Autonomie des Kindes, das sich ein bisschen abnabelt. Und dann dürfen wir diese Einladung ruhig annehmen und uns auch ein bisschen abnabeln sozusagen und selber auch für uns wieder autonom werden und schauen, passt das jetzt, das überprüfen, passt das jetzt für mich noch? Und ich kann ja einem 7-, 8-, 9-jährigen Kind ein ganz anderes Essensverhalten zumuten als einem 2-Jährigen. Das ist ja auch komplett logisch. In dem stecke ich nämlich.
Ja, erhalten oft nicht immer. Also.
Ja, okay. Ja, aber theoretisch.
Aber theoretisch.
Ich stecke da nämlich gerade drinnen. Wir haben ja fast 4 Jahre Altersabstand. Und so von der Entwicklung von meiner älteren Tochter war ich voll in der Autonomiephase, in dieser Identitätsfindung auch so. Ich möchte auch stattfinden und ich habe auch Platz am Wochenende. Und wir überlegen uns jetzt am Wochenende auch ganz oft so, was möchte jeder von uns machen und schauen dann, dass wir für alles Platz haben irgendwie. Dann habe ich halt noch eine 3-Jährige da dran. Und das ist dann manchmal ein bisschen schwierig, weil natürlich die ist mit ihren 3 Jahren, steht sie noch wo ganz anders. Also du kannst mit ihr noch nicht vernünftig reden und kannst sagen, ja schau, mir ist das jetzt wichtig, dass ich da jetzt ein Buch lese oder so. Sondern ein bisschen einfallsreich werden. Das merke ich oft, dass das ganz schön schwierig ist, diesen Spagat auch hinzubekommen. Weil ich bin jetzt schon 7 Jahre Mama. Das heißt, ich habe schon 7 Jahre lang meine Bedürfnisse hinten angestellt und dann regt sich in mir so an, ich habe aber auch ein Recht auf ein, weiß ich nicht, auf ein Wochenende nach meinem Geschmack. Ich habe ein Recht darauf, dass jetzt kurz mal nicht genörgelt wird, auch wenn ich natürlich entwicklungspsychologisch weiß und bla 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 bla. Trotzdem habe ich ein Recht darauf, das jetzt mal kurz in Frieden zu machen oder mal ganz in Ruhe einen Kaffee zu trinken, ohne einen Geschwisterstreit im Hintergrund zu hören. Und dann denkst du dir, ja, mit den 7 Jahren, das wird schon in den meisten Fällen, nicht in allen, aber in den meisten Fällen, könnte man uns das schon urgut aushandeln. Mit 3 ist es halt ein bisschen schwierig. Mhm. Aber das... Ja, ich denke mir manchmal, ich weiß nicht, ob das nicht sogar gut ist, das werden wir dann später sehen in der Entwicklung, aber auch mit 3 schon zu lernen, dass meine Eltern Bedürfnisse haben, genauso wie ich, dass mal Dinge nicht gehen, dass jetzt zuerst einmal der Geschirrspüler ausgeräumt wird oder erst einmal der Essenstisch abgeräumt. Weißt du, wie viele Jahre ich allein unseren Essenstisch abgeräumt habe? Also die Kinder sind aufgestanden, spielen gegangen und ich bin da schon halt den Tisch abgeräumt und abgewaschen und so. Und hatte dann auch ein schlechtes Gewissen, weil ich ja wenig Zeit habe, um mit ihnen zu spielen.
Ja, aber ich denke, das ist in ganz vielen Familien so, weil wir mittlerweile ja irgendwie die eierlegende Wollmilchsau sind. Mhm. Und wenn wir jetzt so einige Jahrzehnte zurückgehen, dann wäre das ganz Normale gewesen, oder? Ja. Die Kinder gehen spielen,
ja, ganz
und
genau.
Mama oder Papa, meistens Mama, ja, kümmert sich um den Haushalt. Ja. Und das hat schon auch mit diesem schlechten Gewissen zu tun, dass wir irgendwie alles sein wollen. Ja. Und ich glaube, da braucht es wirklich so ein bewusstes Hinschauen, was braucht braucht jetzt mein Kind wirklich? Was braucht es jetzt auch wirklich in dieser Phase? Oder was möchte ich jetzt gerade geben? Oder was entscheide ich als erwachsene Person, was jetzt gerade dran ist, was gerade getan wird? Und wo stelle ich mich oder mein Bedürfnis auch in den Vordergrund oder auch meine autonome Entscheidungsfreiheit? Und wo geht das? Es ist halt ein Ausbalancieren, so wie du das schilderst. Es gibt Phasen oder Jahre, da geht es eben nicht so. Und es gibt Phasen, da geht das dann schon so. Also bei uns wäre das mit meiner 7-Jährigen noch nicht so gegangen wie jetzt, aber das hat auch mit der Hochsensibilität zu tun, das hat mit der Andersartigkeit der Persönlichkeit zu tun, das tickt jedes Kind auch anders. Das heißt, bei jedem Kind kommt es auch zu einem anderen Zeitpunkt, wo es dann eh eigentlich Hand in Hand auch irgendwo dynamisch dran ist, sich da auch wieder der Autonomie zuzuwenden oder mehr der Autonomie zuzuwenden. Und ich merke das jetzt, dass, also so wie du sagst, puh, ich habe jetzt schon 7 Jahre, ich merke es jetzt nach 9,5, dass ich mir auch denke, jetzt bin ich schon lange in dem Job und alles andere läuft parallel und alles andere darf jetzt auch mal wieder wichtig sein oder auch so diese Frage, wem gehört mein Leben eigentlich? Und natürlich geben wir es nicht ganz unseren Kindern hin, aber es ist das Natürlichste auf der Welt, dass wenn wir Familie gründen, deswegen tun wir es ja auch, dass der Fokus da mal hingeht und dass wir unsere Kinder versorgen wollen, so lange wie sie es brauchen. Aber ich glaube auch, dass es vielerorts einfach verpasst wird oder auch diese Phasen verpasst werden, wo eben dieser nächste Autonomieschritt dran ist. Und das ist das, was, denke ich, auch uns beiden so wichtig ist, das mitzugeben, auch als Idee mitzugeben oder als Gedanke mitzugeben. Schaut gut hin, nicht nur welche Autonomiephase hat mein Kind gerade, sondern auch welche ist bei mir gerade dran und was ist bei mir gerade dran und wie viel von meinem Leben hole ich mir auch wieder zurück oder wo richte ich den Fokus hin oder welche Dinge dürfen mir wieder wichtig werden, welche Lebensbereiche darf ich jetzt wieder mehr füttern und dafür mein Kind gerade in dem Moment ein bisschen weniger, weil es eh für mein Kind auch dran ist, jetzt auch schon aushalten zu können, sich ein bisschen selbst zu beschäftigen oder auch Dinge loszulassen. Ich habe schon, also mitunter diese Fernsehthematik auch streckenweise losgelassen und denke mir, ja, dann, ich brauche jetzt trotzdem noch Zeit für mich oder ich möchte jetzt einfach ein Buch lesen und nicht gerade Rollenspiel machen. Und wenn es jetzt gerade leicht geht, dass mein Kind sich selbst beschäftigt, dann ist es fein. Und wenn es dann noch eine Folge fernschaut, schaut es noch eine Folge fern. Sie wird trotzdem in ein gutes, eigenständiges, selbstbestimmtes Leben gehen können und keinen Schaden davon ziehen. Und ja, das ist auch Autonomie, ne? Ein bisschen mehr, wie man so schön sagt, Rabeneltern zu sein. Ja. Lasst uns wieder mehr Rabeneltern sein, wobei das eh sehr ein Verruf ist und eigentlich ja so gar nicht stimmt, gell, dieses Bild, was mit Raben da einhergeht.
Ja, ja. Man hat ja, also weil man ab und zu so Rabenjunge sozusagen findet, hat man gedacht, dass die Rabenmutter, so war ja der ursprüngliche Begriff, dass die Rabenmutter halt sich nicht um die Kinder kümmert und die fallen aus dem Nest oder die, weiß nicht, sind da irgendwie, werden da verlassen sozusagen. Und in Wahrheit ist es aber so, dass die halt manchmal, wenn die noch nicht so gut fliegen können, noch nicht so zuverlässig, dass sie dann halt mal eine Zeit lang am Boden hocken, weil sie halt nicht, aber sie kümmern sich, sie füttern sie weiter, sie kümmern sich, sie lassen sie halt auch selber sozusagen probieren und ihre ersten Versuche starten, aber sie sind weiterhin extremst fürsorglich für sie da und füttern sie dann auch weiterhin dann halt am Boden, wo sie halt sind, bis sie dann weiterfliegen können und kümmern sich eigentlich voll. Und das ist halt ein Bild, das wir von außen sehen, oh, da ist ein Rabenjunges ohne Mama, wo ist die Mama oder Papa? Rabenmama, Rabenpapa, aber dieses ganze Bild sehen wir nicht. Und ich denke, so ist das ganz oft bei uns auch. Wir sehen da manchmal einen Ausschnitt und denken uns, okay, und werten. Und in Wahrheit, das große Bild ist aber extremst fürsorglich. Und ich glaube auch, dass wir, und ich unterstelle jetzt mal alle, die diesen Podcast hören, dass wir uns so aufopferungsvoll um unsere Kinder kümmern, dass wir wirklich nichts versäumen, wenn wir mal zu ihnen sagen, jetzt bin ich dran. Im Gegenteil, ich glaube, dass es ihnen extrem gut tut, dass erstens das zu lernen und zweitens auch, weil wir es ihnen ja vorleben. Wir leben ihnen ja vor, ob wir uns aufopfern oder ob wir unsere Grenzen ziehen, ob wir uns um uns kümmern, ob wir auch mal erschöpft sein dürfen. Wir leben ihnen all das vor. Und ich denke, wenn wir ihnen vorleben, wie ein erfülltes, glückliches Leben, zumindest in den meisten Teilen aussieht, dann geben wir ihnen ein riesiges Geschenk mit. Und das können wir nicht aufwiegen mit, wir spielen halt den ganzen Tag mit ihnen. Das riesige Geschenk ist nicht, dass wir den ganzen Tag mit ihnen spielen. Das riesige Geschenk ist, dass wir ihnen zeigen, wie ein erfülltes Leben gelingen kann und wie das aussehen kann. Und dass wir auf uns hören dürfen und dass wir das machen dürfen, auch mal, was sich für uns gut anfühlt. Natürlich immer in Balance.
Genau.
Weißt du, was ich gemacht habe? Da muss ich nämlich dran denken, als du das erzählt hast vorher mit dem Fernsehen. Meine jüngere Tochter war eine ganze Woche lang krank und es war wirklich eine anstrengende Woche, weil in der so viel auch beruflich war, was dann zu schaukeln war und für sie da sein. Und sie war auch so, also sie war richtig, es hat sie richtig erwischt. Also sie war wirklich krank, krank. Also wirklich mit sich, also total unausgeglichen auch, weil sie natürlich nicht gut ging. Es war echt anstrengend. Und am Freitag war dann mein Mann im Homeoffice, hatte aber einen beruflichen Termin und ich habe sie vor dem Fernseher geparkt und bin eine Runde joggen gegangen. Irgendwie waren beide Kinder zu Hause. War da vielleicht schulfrei? Ich glaube, da war schulfrei, weil es waren auf jeden Fall beide Kinder. Ich habe sie vor dem Fernseher geparkt und bin eine Runde joggen gegangen. Und ich bin die große Runde joggen gegangen. Ich habe nämlich kurz überlegt, na, soll ich nur so eine Viertelstunde? Und ich sag, nein, ich laufe meine ganz normale Joggenrunde. Die bin ich dann gelaufen und weißt du, was ich dann gemacht habe? Dann war ich noch bei meinen Eltern, die neben uns wohnen, im Pool. Und dann war ich sogar noch im Pool. Und ich habe sie
Alleine.
immer noch fernschauen lassen. Also sie war
Alleine
nicht,
warst du im Pool.
ja, alleine. Ja, natürlich. Ja, alleine.
Ja.
Und dann erst bin ich zurück und dann habe ich den Fernseher ausgemacht. Und also mein Mann war zu Hause, sie war nicht alleine zu Hause, aber sie waren halt vom Fernseher geparkt eine Stunde. So. Und ich habe mir gedacht, ja, sicher, wenn du jetzt von außen das drauf schaust, denkst du dir, naja, das geht's ja nicht. Vielleicht. Denken sich das manche. Aber es war so wichtig. Es war so wichtig, weil ich war schon so unausgeglichen. Und alles, was ich gemacht hätte, wäre, sie anzuschnauzen oder super grantig zu sein. Und wir wissen ja auch, eines der gemeinsten Dinge auf dieser Welt, wenn wir grantig sind, sind unsere Kinder auch grantig, garantiert. Das heißt, es wird umso zäher und umso schwieriger. Und ich wusste, ich muss unbedingt in meiner Mitte kommen, damit ich da irgendwie damit wir dieses Blatt hier wenden, diese Abwärtsspirale, die sich da schon ankündigt. Es war so gut und es war überlebenswichtig. Und die Autonomie, das ist ja nicht nur etwas, was nice to have ist. Die Autonomie ist ein Grundbedürfnis von uns.
Dein
Und
Leben ist
das ist
das.
unser
Das ist dein
Leben,
Leben.
dass wir unser Leben gestalten, dass wir unser Leben leben dürfen. Natürlich machen wir Abschnitte, wenn wir Kinder haben, ist ja ganz klar. Aber so im Großen und Ganzen, weißt du, so dieses Grunddings, was da drunter liegt, das ist unser Leben, was wir da gerade haben. Da können wir nicht 20 Jahre so tun, als hätten wir keines. Und es würden wir nichts. Und vor allem dann, allein was das für ein Druck auf unser Kind ist, auch zu sagen, für dich opfere ich 20 Jahre meines Lebens. Das möchte ja auch irgendwie kein Kind haben. Also ich denke mir, gerade auch für meine Dreijährige, auch wenn es manchmal schon dann natürlich herausfordernd ist für sie oder ich glaube, ich bei meiner älteren Tochter noch anders agiert hätte, als die drei war. Glaube ich trotzdem, dass es insgesamt etwas sehr Schönes ist, eine Mama zu erleben, der es richtig gut geht und die Leichtigkeit ausstrahlt und auch so, wo man so sagt, so ich darf ich sein und du darfst du sein und du darfst dann auch deinen Wutanfall haben, weil ich bin ich und ich bin halbwegs in meiner Mitte und kann den begleiten. Und das hat doch irgendwie etwas Schönes, weil so wenig Erwartung auch so ist an, weißt du, wenn ich jetzt mein Leben gebe, dann muss ja dieses Kind auch, das muss ja dann auch entsprechend aufgehen irgendwie der Plan, den ich habe. Da ist ja auch so ein Druck dann auf diesem Kind drauf, auch dann wirklich einen super Selbstwert zu haben und mit beiden Beinen im Leben zu stehen oder so. Weißt du, da wird ja gleich auch Druck mit transportiert. Und das ist es ja nicht. Das ist mein Leben und das Leben meines Kindes. Und das ist nicht verschmolzen. Zumindest dann eben, also im ersten Jahr vielleicht schon mehr, aber dann nicht mehr.
Ja.
Und das, denke ich, ist so gesund und so wichtig.
Ich glaube auch nicht, dass es gesund ist, dieses Aufopferungsvolle oder überhaupt sich zu opfern für jemand anderen. Und du hast jetzt ein paar Bereiche genannt, also so die emotionale Begleitung und dann haben wir einfach auch noch die Care-Arbeit und wir haben die Organisation, wir haben Entscheidungen zu treffen und Verantwortung für unser Kind. Wir gestalten Familienleben, wir wollen ja auch was zusammentun oder liebevoll begleiten in gewissen Phasen, das heißt jetzt Einschlafbegleitung und. Das heißt, es sind so viele Punkte und ich glaube, wir müssen oder dürfen auch weg von diesem 100%, also alles, was abseits der Erwerbstätigkeit stattfindet, ist dann Familie und wieder hin zu mehr Balance, damit es da drinnen irgendwie allen gut geht. Und wenn wir dieses Bild als das Normal annehmen würden, dann wäre das ja dann auch alles gut, wenn es so laufen würde. Ich glaube einfach, dass sich Bilder installiert haben in der Gesellschaft, die da heißen, es ist nur dann gut oder du bist dann nur fürsorglicher Elternteil, wenn man immer alles mit der Familie macht oder immer alles mit den Kindern stattfindet. Aber das ist einfach ein anderer Lebensbereich, der ist auch schön, keine Frage, aber er ist dann auch sehr aufgeladen an Erwartungen, weil es muss dann die Familienzeit immer harmonisch sein, sie muss entspannend sein, sie muss schön sein. Eltern können dann oft auch gar nicht mehr sich so hingeben, Tätigkeiten mit den Kindern, weil sie erschöpft sind und nicht gut aufgetankt sind. Deswegen, wenn du mit deinem Kind in die Therme gehen möchtest, Familientherme, Halligalli, dann brauchst du vielleicht einfach auch den Tag, wo du in die Adults-Only-Therme gehst. Oder wenn ich wandern gehe mit meinem Kind, wir hatten das letztens, da hat sie, bis wir dann bei den Wasserfällen waren, wo es halt cool war für sie, war das 40 Minuten dahingesuder. Wir haben eh schon beide drüber gelacht, aber sie konnte halt nicht aus. Und ich habe gemerkt, ich kann das deswegen gut tragen und gut aushalten, weil ich am Wochenende davor alleine wandern war. Und gewusst habe, da ist dann quasi dieses Seelebaumeln dran und jetzt, ja, gestalten wir das halt gemeinsam und machen dann Action. Und diese Balance, glaube ich, die ist eben ganz wichtig und wir dürfen uns verabschieden vom Aufopfern und wir dürfen uns vom Verabschieden vom nur Eltern sein quasi und wir dürfen uns auch verabschieden davon, dass wir Rabeneltern wären, wenn wir auch uns oder unsere Dinge mal in den Vordergrund rücken, wenn wir Wochen haben, wo wir vielleicht einfach keinen Ausflug gemacht haben, sondern nur Daily Routine und Wochen dabei haben, wo wir müde sind und am Wochenende einfach irgendwo herumgammeln und deswegen unsere Kinder vielleicht auch mehr fernschauen und ja, auch manchmal bei schönstem Wetter, weil es vielleicht einfach gerade so ist. Also das hat ja auch was Rebellisches, das hat ja auch vielleicht was Auflehnendes gegen gängige Bilder, was Pubertäres, aber das ist auch gut so, weil dort ist dann die Autonomie drinnen, dass das ein neues Normal werden darf.
Das ist unsere Autonomiephase jetzt, gell? Das ist unser Rebellieren ist das jetzt, gegen diese Vorstellungen, die da draußen sind, wir wollen neue Bilder, wir wollen das anders machen.
Genau, autonom werden da gegenüber diesen Bildern. Ich feiere ja Eltern auch total, finde ich auch eine sehr, sehr gute Idee, Wochenenden oder zumindest einen Tag am Wochenende aufzuteilen. Ja. Ein Elternteil vormittags und der andere nachmittags, wenn du diese Rahmenbedingungen hast. Ansonsten ist es ja durchaus auch möglich, da Großeltern zu installieren und zu sagen, du, ich möchte gerne ins Fitnessstudio am Vormittag oder ich brauche jetzt 2 Stunden für mich, kannst du ein paar Stunden spielen kommen oder also mal mit dem Kind, mit den Kindern was machen. Alles vollkommen legitim und das dürfen wir uns auch einplanen und ich sehe das durchaus als Erfolgskonzept oder bei Familien, die das so implementiert haben, scheint das sehr gut zu laufen, auch da ein bisschen sich auch diese Freiheiten zu geben, auch erwachsen zu sein und gerade nicht in der Elternrolle.
Wir haben das jetzt die letzten Wochen eigentlich viel so gemacht, dass wir uns gegenseitig freigespielt haben und gestern Abend war ich dann zu Hause mit beiden Mädels und mein Mann war Fußball schauen und das war so richtig schön, auch mit ihnen einfach da zu sein und die Zeit zu gestalten und aber weil ich wusste, dass ich, also erstens hatte ich in letzter Zeit sehr viel Zeit auch für mich und auch kommen, das ist einfach eingeplant und wenn ich das weiß, dass das Platz hat, dann kann ich das eben auch, dann kann ich viele Dinge einfach viel anders nehmen, viel besser nehmen und auch mehr da sein, präsent sein, die Zeit genießen, weil man eben nicht so am Sand geht. Und ich denke, dass es ganz wichtig ist, sich auch von diesen Bildern, wir müssen immer alles ständig die ganze Zeit gemeinsam als Familie machen, sich zu verabschieden. Wir hatten das ja auch schon in dieser Exklusivzeitfolge, also Quality Time im Familiennest. Dass auch für die Kinder ist es schön, wenn die mal alleine was mit uns machen können, also in welchen Konstellationen auch immer. Und das kann wirklich sehr bereichernd sein, muss man nicht ständig machen, aber ab und an mal einfach nicht alle gemeinsam was zu machen, was dann auf Zwang irgendwie allen gefallen muss, sondern dass jeder einfach auch mal unabhängig alleine oder in anderen Konstellationen was machen kann. Und ich musste auch denken, als du meintest, also als ich dir vorher zugehört habe, musste ich auch dran denken, dass ja bei uns auch, da müssen wir auch einfach, glaube ich, auch sehr sanft zu uns sein, dass wir ganz oft ja auch so diese Prägung haben, wir sind dann eben besonders liebenswürdig und besonders liebenswert und besonders gut, wenn wir uns ganz, ganz toll um alle kümmern und wenn es allen anderen gut geht. Das ist eine Prägung, die vor allem Frauen ganz oft immanent ist, das haben wir in uns drinnen und ich glaube, das ist auch wichtig, da sehr sanft mit uns zu sein. Aber vielleicht ist ja die eigentliche Rabenelternschaft nicht, dass wir uns Zeit für uns nehmen, sondern eher, dass wir unseren Kindern noch vorleben, dass man sich selbst komplett vergessen muss, damit man geliebt wird oder damit man richtig ist, weil das machen wir, das leben wir ihnen ja vor.
Genau, ich denke, da geht es auch darum, dass wir vielleicht den Dingen gegenüber, die wir gelernt haben in Elternrollen oder schon als Kinder, dass wir dem gegenüber auch irgendwo illoyal werden und uns selber damit wieder loyaler gegenüberstehen oder auch nicht mehr so die braven Jungs und Mädchen sind, sondern einfach auch schauen, was ist mir gerade wichtig. Ich erlebe das jetzt gerade wieder auch bei vielen Eltern, die jetzt Richtung Schulstart der Kinder gehen. Dass die da schon davon ausgehen, dass sie viel Autonomie verlieren durch den Schulstart der Kinder. Weil das, was mitunter als Familie auch noch im Kindergarten möglich ist, ist danach nicht mehr möglich, weil es eben diese begrenzten Zeiten gibt und man kann dann nicht irgendwo einen Tag sich rauszupfen, um eine Städtereise zu machen. Und ganz ehrlich, ich meine, ja, so, wäre doch schön. Also wenn ich jetzt etwas sage, wo uns irgendjemand Bildungsbeauftragter mal kontaktiert, dann würde ich das jetzt gut heißen, weil die Meinung, die habe ich einfach. Es wird kein Kind ungebildet sein oder große Nachteile haben, wenn ich mal abseits von Ferien für 2 Tage eine Städtereise mache, weil es angenehmer ist, weil nicht das Ferienhalligalli ist oder weil es mir möglicher ist. Also das ist auch so ein bisschen diese Frage, wie viel Autonomie als erwachsene Person und wie viel Autonomie auch als Familie lasse ich mir von diesem Systemkorsetten nehmen. Ja? Mhm. Also wo überall glauben wir entsprechen zu müssen und werden irgendwie durch diese Maschinerie gedreht. Also insofern, auch da denke ich, das ladet so viel auch auf, ne? Diese Nachmittagsgestaltung. Ich erlebe das auch in Kursen immer wieder, auch angehende Kolleginnen von uns, wenn ich mit denen so reflektiere, was waren so die schönsten Zeiten für euch als Familie, egal jetzt aus Kind- oder Elternperspektive, was ist danach passiert und irgendwie dieser Ernst des Lebens mit dem Schulstart, der ist bei allen so drinnen und da ist so viel Trauer auch da, dass so viel Autonomie verloren gegangen wurde, die irgendwie dann auch einem System geopfert wird, das gerade keinem gut tut. Also das ist auch etwas, wo man denkt, schauen wir da gut hin, weil das trifft ja auch wieder zusammen. Wir haben das vorher geschildert, dass eben unsere Autonomie wieder relevanter werden kann, auch wenn die Kinder in die ersten großen Autonomiephasen, nämlich mit dem Abnabelungsprozess, weil Autonomiephasen beginnen eh mit 1,5, 3, da sind sie überall, aber so mit 6 und dann auch nochmal mit 19 oder auch in der Pubertät, das sind dann die ganz Großen. So, jetzt könnten wir hier autonomer werden, aber dann nimmt uns das System, in dem wir drinnen stecken, jegliche Autonomie und irgendwie hat keiner mehr, überspitzt formuliert jetzt, quasi eine Freude am Leben da draußen, weil wir uns quasi nur mehr Vorgaben hingeben. Also das ist ja auch schal. Da können wir auch, glaube ich, gut reflektieren und schauen, was gilt da für uns.
Genau, und was können wir uns auch innerhalb dessen an Autonomie nehmen? Jetzt, ich meine, nur, dass man jetzt nicht in den Ferien auf Urlaub fährt, das muss es ja nicht sein. Es kann ja auch andere Autonomie-Sachen sein, dass ich jetzt sage, ich persönlich nehme jetzt die Hausaufgaben. Das ist jetzt bei uns nicht das Allerwichtigste am Nachmittag oder so. Was auch immer da geht, ja, ganz individuell natürlich. Also was für Autonomie kann ich mir nehmen, der Nachmittagsgestaltung oder wie auch immer drumherum. Genau. Und das ist sowieso auch ein Punkt, immer zu schauen, wo kann ich mir Autonomie nehmen in ganz, ganz kleinen Schritten. Also wo kann ich anfangen, dass auch ich eine Rolle spiele in unserer Wochenend- oder Nachmittagsplanung. Zum Beispiel eben sich gemeinsam hinsetzen. Wir haben das jetzt im Urlaub gemacht, wir waren auf einer Städtereise zum allerersten Mal zu viert. Und wir haben dann auch gesagt, okay, was ist jedem von uns wichtig, weil wir gemerkt haben, so dieser erste Tag hat ein bisschen gestresst, weil jeder ein bisschen was Unterschiedliches wollte, vor allem Erwachsene versus Kinder. Also wir wollten halt eher die Stadt anschauen und die Kinder wollten halt eher Eis essen und auf dem Spielplatz. Und dann haben wir uns auch hingesetzt ab dann in der Früh und haben halt immer überlegt, okay, was ist jetzt jedem von uns wichtig und jeder darf sich ein was wünschen. Und dann haben wir den Plan dementsprechend gemacht und es war eigentlich dann eine urschöne Dynamik, weil auch unsere Kinder uns dann erinnert haben und gesagt haben, ja, aber wir haben noch nicht das gemacht, was ihr wolltet. Wir müssen doch noch dorthin in diese Kirche das anschauen oder so. Also das war dann ganz lieb. Also sich so gemeinsam überlegen vielleicht, okay, was soll das Wochenende für uns bringen? Was ist uns auch wichtig? Sich diese Zeiten anfangen, vielleicht nicht jetzt gleich die Mega-Erwartung haben, dass ich mich jetzt eine Stunde, also mit meiner Dreijährigen kann ich mich jetzt noch keine Stunde auf den Balkon setzen und ganz in Ruhe lesen. Das wird es wahrscheinlich nicht spielen. Also auch Erwartungsmanagement auch zu schauen. Aber vielleicht ist auch schön, den Abend für mich mal zu gestalten. Wir haben diese Spannung mit Autonomie und Verbindung, die haben wir ja im Eltern-Kind-Sein, aber die haben wir auch in der Partnerschaft drinnen. Also setze ich mich dann am Abend mit meinem Partner, meiner Partnerin aufs Sofa und wir schauen halt einen Film? Oder frage ich mich am Abend, was ist jetzt für mich dran, was ist für mich jetzt schön und mach vielleicht mal, lese vielleicht mal in dem Buch, das ich schon ewig lesen möchte. Also das ist ja auch so ein Spannungsfeld, eine Autonomieverbindung. Und das ist mir jetzt vielleicht noch abschließend auch wichtig zu sagen, das schließt sich ja auch nicht aus. Das sind natürlich zwei verschiedene Seiten einer Medaille. Und trotzdem, wenn wir unsere Autonomie leben, dann können wir auch ganz anders in Verbindung sein und die auch wieder tiefer spüren. Weil wir haben ja oft so das Gefühl, oh Gott, wir verlieren da irgendwie die Verbindung, wenn wir in unsere Autonomie gehen. Das ist aber eher so eine Prägungsgeschichte. Das hat eigentlich mit der Verbindung nicht viel zu tun, wenn wir in unsere Autonomie gehen. Im Gegenteil, uns geht es dann vielleicht besser und wir können dann als ein Ich in die Beziehung gehen und nicht, wir lösen uns dann dort nicht auf, sondern wir sind Ich und wir sind als Ich in dieser Beziehung, egal ob es mit unserem Kind ist oder Partner, Partnerin. Das ist ganz oft, das ist ein voll spannendes Spannungsfeld, finde ich, so Verbindung, Autonomie, aber dass man das vielleicht nochmal auseinanderdröselt. Das heißt nicht, dass wir die Verbindung verlieren, wenn wir autonomer werden oder unser Kind. Die Verbindung verändert sich nur, wir haben sie vielleicht anders, sie wird in anderen Momenten sichtbar, sie wird in anderen Momenten spürbar oder sie verlagert sich auf andere Bereiche, aber die ist ja trotzdem da.
Ich denke sogar, dass Autonomie die Basis dafür ist, dass ich in Verbindung gehen kann. Sonst, wenn wir kommen aus abhängigen Bindungen oder abhängigen Beziehungen, dann tue ich mir schwer, autonom zu leben. Und ich glaube, dass genau das aber die Basis dafür ist, dass ich dann in echte, wahre und vor allem erfüllende Verbindungen gehen kann. Und insofern mit mir selbst in Verbindung zu gehen, autonom zu leben, die Frage auch immer wieder zu stellen, was brauche ich für mein erfülltes Leben, wo Familie, Kinder, vielleicht auch Partnerschaft dazu gehört, aber was von Haus aus mal meines ist, mein Leben. Das ist die Basis dafür, dass ich dann in erfüllende Verbindungen gehen kann, wo andere mich auch spürbar kriegen. Und das spüren auch unsere Kinder. Unsere Kinder brauchen uns nicht immer 150% und nicht ständig. Und sie brauchen nicht immer so diese Botschaft, ja, ich bin eh auf dich fokussiert, sondern sie brauchen Menschen, die mit sich selbst in Verbindung sind, weil sie dann erst wahrhaftige Bindungen zu ihnen eingehen können. Und deswegen
Absolut.
so die Frage an euch, was wäre für euch jetzt ein erster kleiner Schritt hin zu mehr Autonomie? Wo lebt ihr die schon? Was war so in eurer Entwicklung mit drinnen? Was waren so Punkte für euch, wo ihr euch wieder was genommen habt, vielleicht wieder etwas integriert habt in euer Leben, ein Hobby begonnen habt, irgendwas wieder aufleben habt lassen? Das würde uns interessieren und wir würden uns freuen, wenn ihr das teilt mit uns.
Genau, gern auf unserer Social-Media-Seite. Wir stellen euch alles dazu in die Shownotes, weil das Schöne ist, wenn wir es auf Social Media miteinander teilen, dann könnt ihr euch nämlich auch gegenseitig beflügeln und schauen, ah, was haben die anderen? Und das kriegt dann so einen positiven Gruppenvibe sozusagen, kann man sich auch ein bisschen gegenseitig motivieren und ja, supporten einfach. Und
Genau.
wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Unterstützung, indem ihr den Podcast teilt, anderen weiterschickt, indem ihr uns bewertet, kommentiert, das hilft der Sichtbarkeit. Oder natürlich, wenn ihr sagt, das war jetzt wertvoll für mich, ich möchte euch da was, einen Kaffee dafür ausgeben, dann freuen wir uns über eure Unterstützung über Ko-fi. Den Link findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Und wir danken euch von Herzen fürs Zuhören und für euren Support da draußen und wünschen euch viel Freude mit eurer Autonomie.